Ja, liebe Geschwister, vielleicht ein, zwei Sätze, vielleicht ungewöhnlich, bevor ich mit der Predigt an sich beginne. Wir sprechen ja vom Heiligen Geist, der uns in alle Wahrheit führt. Und ich glaube, heute Morgen, also so empfinde ich es, lieber Frank, hat der Geist bei uns beiden gewirkt, denn wir haben uns nicht abgesprochen und wir haben haargenau die gleiche Stelle herausgesucht. Und ich verstehe das auch als einen Hinweis darauf, dass es wahrscheinlich eine sehr wichtige Stelle ist, wenn wir beide unabhängig voneinander auf Epheser 6 gekommen sind. Epheser 6, überschrieben die geistliche Waffenrüstung. Ich lese ab Vers 10. Ihr gestattet, dass ich es einfach nochmal lese. Zuletzt seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, mit den Herren der Welt, die über diese Finsternis herrschen mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Deshalb ergreift die Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag Widerstand leisten und alles überwinden und das Feld behalten könnt. So steht nun fest und gürtet an euren Lenden mit Wahrheit und angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit. Und beschut an den Füßen, bereit für das Evangelium des Friedens. Vor allen Dingen aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr auslöschen könnt alle feurigen Pfeile des Bösen. Und nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Betet alle Zeit mit allem Bitten und Flehen im Geist und wacht dazu mit aller Beharrlichkeit und Flehen für alle Heiligen und für mich, dass mir das Wort gegeben werde, wenn ich meinen Mund auftue, freimütig das Geheimnis des Evangeliums zu verkündigen, dessen Bote ich bin in Ketten, dass ich mit Freimut davon rede, wie ich es muss. Es ist jetzt ein bisschen länger als ein Jahr her, dass ich über den Epheserbrief gepredigt habe und ich hatte mich dann heute Morgen entschieden, den Epheserbrief zu beenden, dass ich also da anknüpfe, wo ich vor etwas mehr als einem Jahr aufgehört habe. Es geht um die Waffenrüstung Gottes. Im Jahre 1989 kam es in Europa zu einem der größten Umbrüche, die die Weltgeschichte je erlebt hat. Die seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs in zwei Machtblöcke geteilte bipolare Weltordnung implodierte infolge des Mauerfalls in Ost-Berlin. Und der Ostblock unter Führung der UdSSR löste sich in atemberaubender Geschwindigkeit auf, ohne, und das ist, denke ich, das Besondere, ohne dass es zu einem Krieg zwischen der NATO und dem Warschauer Pakt gekommen war. Es war ein Wunder, was die Menschen ausgelassen feierten und von dem viele annahmen, dass von nun an alles besser, schöner und auch friedlicher werden würde. Ich selbst kann mich noch, das hat sich jetzt so anders erzählt, Opa vom Krieg, so lange ist das schon her, aber ich selbst kann mich noch erinnern, dass ich Helmut Kohl sprechen hörte, kurz nach der Wende, und er sagte, wann jemals zuvor könnte die Jugend sozusagen in eine friedliche Zukunft schauen. Ja, das war so die Idee. Und es war sogar, also man legte sogar noch einen drauf. Ich weiß nicht, ob ihr den Begriff kennt. Es ist sozusagen ein feststehender Begriff geworden. Man sprach sogar vom Ende der Geschichte. Ja? Man glaubte, jetzt ist das Ende der Geschichte da. Francis Fukuyama, ein Politikwissenschaftler, hat diesen Begriff populär gemacht. Und der hat ein Buch veröffentlicht im Jahre 92, wo es um dieses Ende der Geschichte ging. Und er vertrat die These, dass nach dem Zusammenbruch der UdSSR und aller ihr Untertanen von ihr abhängigen sozialistischen Staaten nun bald, wie es auf Wikipedia so schön beschrieben ist, die Prinzipien des Liberalismus in Form von Demokratie und Marktwirtschaft endgültig und überall sich durchsetzen würden. Die Demokratie habe sich deshalb als Ordnungsmodell durchgesetzt, weil sie das menschliche Bedürfnis nach sozialer Anerkennung relativ gesehen besser befriedige als alle anderen Systeme. Und mit diesem Sieg nun dieses Modells endet der Kampf um Anerkennung und es entfalle das Antriebsmoment der Geschichte. Vor einiger Zeit ist von der Stelle schon mal erwähnt worden, dass man bei Expertenmeinungen oder sogenannten Expertenmeinungen durchaus auch mal eine gesunde Skepsis an den Tag legen sollte. Und wie bei Francis Fukuyama deutlich wird, lag dieser Experte so falsch, wie man nur irgendwie falsch liegen kann. Und auch eine andere, ganz beiläufige Einschätzung, oder eine geläufige Einschätzung, die für unsere heutige Bibelstelle von Bedeutung ist, hat sich als krachend falsch erwiesen. Man ging nämlich vor dem Ukraine-Krieg davon aus, dass es einen Krieg wie im Ersten Weltkrieg so nicht mehr geben würde. Also es sollte keine großen Materialschlachten, keine Grabenkämpfe, keine Artillerieduelle und so weiter mehr geben. Und auch hier sehen wir nach mehr als einem Jahr, dass die Experten da völlig falsch lagen. Ich glaube, wir können aus diesen zwei Beispielen lernen, dass es gut ist, Menschen zu kennen, die mehr wissen auf dem einen oder anderen Gebiet als andere, aber dass Menschen, egal wie gebildet und belesen sie auch sein mögen, niemals mit letzter Wahrheit die Zukunft und auch die Entwicklung der Menschheit voraussagen können. So lesen wir heute Zeilen aus der Heiligen Schrift, die vielleicht anachronistisch anmuten mögen, die jedoch Gottes Sicht, Gottes Wahrheit und auch Gottes Weisheit bezüglich des Krieges und auch des Kampfes, den wir Christen auszufechten haben, widerspiegeln. In Vers 10 und 11 heißt es ja, zuletzt seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Paulus kommt hier an das Ende, er kommt zum Schluss seines Briefes. Und wie das so ist im Leben, er möchte seinen Lesern, Leserinnen nochmal etwas ganz Wichtiges mit auf dem Weg geben, was aus seiner Sicht wohl das Entscheidende ist, nämlich die Waffenrüstung Gottes. Der Apostel Paulus hat in den Kapiteln und Zeilen zuvor ganz viele wichtige Punkte aufgezählt, die für einen Christen zum täglichen Leben dazugehören sollten. Zum Beispiel die Frage, wie Frauen und Männer in ihrer Ehe zueinander stehen und welche Aufgaben und welche Verantwortungen sie vor Gott und ihrem jeweiligen Partner haben. Auch das Verhältnis zu den Kindern ist Paulus hier ganz, ganz wichtig. Aber am Ende wird eines, denke ich, überdeutlich, dass all diese richtigen und auch wichtigen Ermahnungen fruchtlos bleiben, wenn sie der Christ nicht mit der Waffenrüstung Gottes kombiniert. Und diese Waffenrüstung, militärisch gesprochen, kennt man auch noch im modernen Gefecht. Der Soldat, der in die Schlacht zieht, wird seit alters her durch eine Rüstung bestmöglich vor der Waffenwirkung des Gegners, des Feindes geschützt. Und dabei ist es völlig egal, ob es nun ein Brustpanzer aus Stahl ist oder eine Kevlarweste. Die Idee ist immer das gleiche. Der Oberkörper des Kämpfers muss geschützt werden. Bevor wir uns jetzt jedoch diesen Einzelteilen der paulinischen Rüstung widmen, gibt uns Paulus gleich zu Beginn seiner Ausführungen einen Hinweis darauf, dass ein Krieger Gottes aber nicht mit einem normalen Krieger oder Soldaten zu vergleichen ist. Obwohl Paulus ja immer wieder Anleihen beim Militär nimmt. Ein Soldat bezieht seine Kraft und seine Stärke immer aus sich selbst heraus. Aus seinem Training, seiner Schnelligkeit, seiner Ausrüstung. Aber Paulus mahnt uns christliche Soldaten, seid stark in dem Herrn, in seiner Stärke. Und das, liebe Geschwister, steht im völligen Gegensatz zu dem Selbstverständnis eines Kriegers. Ja. Ich kämpfe zwar als Christ, aber die Kraft und die Stärke liegen nicht in mir begründet, sondern sie sind mir nur geliehen. Das heißt auch weitergedacht, ein Sieg bringt nicht mir den Siegeslorbeer ein, sondern dieser gebührt Gott, von dem, so Paulus es ja sagt, von dem all die Kraft und Stärke kommen muss. Und bereits an der Stelle sehen wir, dass ein Kriegerethos hier von Paulus beschrieben wird. Ein Kriegerethos, der dem natürlichen Menschen völlig zuwiderläuft. Das heißt, beim Menschen zählt mein Wille, meine Stärke, mein Erfolg. Paulus erklärt nun aber, warum es so wichtig ist, sich in diesem Kampf nicht auf sich selbst zu verlassen, sondern ganz allein auf Gott. Er sagt nämlich, zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, mit den Herren der Welt, die über diese Finsternis herrschen mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Wenn man in einen Krieg zieht, in einen Kampf zieht, so muss man wissen, oder sollte man wissen, gegen wen man antritt. Und den größten Fehler, den man begehen kann, ist, wenn man seinen Gegner unterschätzt, wenn man ihn für unfähig, wenn man ihn für dumm hält. Man sollte seinen Gegner auch nicht überschätzen, das ist klar. Aber ich denke, dass ein Überschätzen immer noch besser ist als ein Unterschätzen meines Gegenübers. Und Paulus beschreibt nun diesen Gegner, dem wir gegenüberstehen. Und er sagt, es ist ein listiger Feind. Die List, liebe Geschwister, ist die Trumpfkarte in jedem Gefecht. Ein Kampf für sich zu entscheiden, ohne Blutvergießen, ohne Verluste auf der eigenen Seite, das ist die Königsdisziplin der Kriegsführung. Pars pro toto sei hier das trojanische Pferd aus der griechischen Mythologie erwähnt, ja? in dem die Kämpfer versteckt waren und man zog das Pferdchen rein. Und nachts kamen die aus ihrem Pferdchen dann raus und, ja, töteten alle. Und der Teufel, den Paulus hier als Gegner benennt, ist der Meister der List. Und schon im Garten Eden, ganz am Anfang der Bibel, zeigt er uns sein Talent dafür, die Menschen zu verwirren und ihnen Zweifel an Gott und seinem Wesen ins Herz zu senken. Und auch sein Versuch in der Wüste, den Herrn Jesus zu verführen, zeugen von der Brillanz und seiner und der meisterhaften Anpassung an seinen Gegner. Als der Teufel merkt, Jesus kontert mit der Heiligen Schrift, macht der Teufel das Gleiche. Ja? Er versucht, Jesus mit der Heiligen Schrift zu schlagen. Und Paulus macht hier unumwunden, ohne Zuckerguss, den Menschen deutlich, dass wir in diesem Kampf nicht mit sterblichen Menschen kämpfen, sondern mit Geistern, mit Dämonen, deren Macht die unsere bei Weitem übersteigt. Und liebe Geschwister, lügen wir uns an dieser Stelle bitte nicht in die eigene Tasche. Überschätzen wir uns an der Stelle nicht, uns und unsere Fähigkeiten. Dieser Gegner ist für uns Menschen nicht zu besiegen. Und so spricht der Apostel Paulus auch an alle Christen die Empfehlung aus, deshalb ergreift die Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag Widerstand leisten und alles überwinden und das Feld behalten können. Ja, man könnte sagen, in dem Nebensatz, ganz nebenbei, erfahren wir hier übrigens auch, dass es im Leben eines Christen böse Tage geben wird. Und oftmals folgen diese bösen Tage, hier ist auch die Versuchung in der Wüste, Versuchung des Herrn Jesu in der Wüste, ein Beispiel dafür. Und oftmals folgen diese bösen Tage auf die hellen, die frohen, die schönen Tage. Manchmal ertappe ich mich dabei, vielleicht kennt ihr das auch, dass ich fast schon zu glücklich und zufrieden bin und still bei mir denke. Ich spreche das natürlich nicht aus. Naja, vielleicht ist die Zeit der Sorgen und Probleme ja nun erst einmal vorbei und es geht ruhig und beschaulich weiter. Leider, beziehungsweise ich bin auch fast geneigt zu sagen, dank Gottes weiser Führung zerbricht diese ruhige Welt oftmals von einer Sekunde auf die andere. Und die Anfechtungen, die Wut, die Angst, die Sorgen sind plötzlich stärker vorhanden als jemals zuvor. Kennt ihr das? Nochmal auf den Herrn Jesus zurückzukommen. Die Stelle aus Matthäus 4, Vers 13 kam mir da in den Sinn. Zu der Zeit kam Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, dass er sich von ihm taufen ließe. Aber Johannes wehrte ihm und sprach, ich bedarf dessen, dass ich von dir getauft werde und du kommst zu mir? Jesus aber antwortete und sprach zu ihm, lass es jetzt zu, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Da ließ er es ihm zu. Und als Jesus getauft war, stieg er alsbald herauf aus dem Wasser, und siehe, da tat sich ihm der Himmel auf, und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren und über sich kommen, und siehe, eine Stimme aus dem Himmel sprach, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Ja, liebe Gemeinde, ich denke, das war ein Moment der Freude für unseren Herrn. Der Himmel tat sich auf, der Geist Gottes schwebte auf ihn herab. Und dann am Ende sozusagen als goldener Abschluss bestätigt eine Stimme aus dem Himmel Jesu Sohnschaft. Boah, ein größeres Glück auf Erden lässt sich kaum vorstellen. Und dann plötzlich dieser Bruch. Dann heißt es nämlich, da wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er von dem Teufel versucht würde. Und da er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn. Und der Versucher trat herzu und sprach zu ihm. Das heißt, vom Glücksgefühl am Jordan in die 40-tägige Fastenzeit in der Wüste. Und am Ende dann greift der Teufel an. Weil er sich denkt, jetzt ist er schwach. Jetzt ist Jesus schwach nach 40 Tagen. Jetzt werde ich ihn überwinden können. Wir kennen das Ergebnis, das Endergebnis. Jesus hat sich nicht vom Teufel überlisten lassen. Aber, jetzt kommt das dicke Aber dieses Ereignis warnt uns ganz deutlich davor, dass wir als Nachfolger Christi, so wir das denn überhaupt sind, auch mit solchen Angriffen Satans zu rechnen haben. Und auf der Grundlage wollen wir uns jetzt mal anschauen, welche Schutzmaßnahmen denn der Apostel Paulus uns allen empfiehlt. So steht nun fest: Umgürtet an euren Lenden mit Wahrheit und angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit, beschuht an den Füßen, bereit für das Evangelium des Friedens, vor allen Dingen aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr auslöschen könnt alle feurigen Pfeile des Bösen, und nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Fünf Begriffe sind es, die Paulus hier ganz wichtig sind. Die Wahrheit, die Gerechtigkeit, der Glauben, das Heil und der Geist. Was aber am Anfang all der Überlegungen steht, liebe Geschwister, ist meiner Ansicht nach noch was anderes. Es ist nämlich die Frage, ob du, ob ich, ob wir überhaupt eine biblische Sicht auf uns selbst haben oder ob wir uns in dieser Hinsicht nur etwas vormachen, ob wir uns nicht selbst belügen. Und die Frage ist deshalb auch so entscheidend, weil wir uns ja in einem Krieg befinden. Und wir sehen das auch leider im aktuellen Krieg in der Ukraine. So mancher sagt ja, im Krieg, da ist jedes Mittel recht, wenn es nur dem Sieg dienlich ist. Und so ist, ihr kennt dieses Bonmot, so ist die Wahrheit oftmals das erste Opfer jedes Krieges. Und auch die Gerechtigkeit, wird nicht selten völlig außen vor gelassen, wenn es gilt, den Gegner zu schwächen, ihn zu bekämpfen, ihn zu vernichten. Und vielleicht das Tragischste an der ganzen Geschichte ist, dass wir Menschen oftmals auch noch glauben, im Sinne Gottes, im Sinne der guten Sache, im richtigen Sinne zu handeln. In der Vorbereitung der Predigt bin ich am 6. Mai, auf Worte aus dem Munde Krummachers gestolpert. Und zwar ging es um die Bibelstelle aus Lukas 5,31: Die Gesunden bedürfen des Arztes nicht, sondern die Kranken. Und Krummacher sagt: Nicht allein müssen wir das so obenhin zugestehen, dass das Wort uns geistlich Kranke nennt, sondern wir müssen auch unsere persönliche Krankheit insbesondere wohl einsehen lernen, woran es uns fehlt, was wir an uns haben, wovon wir befreit werden müssen, um Gott gefällig und selig zu werden. Und diese Erkenntnis, und ich sage jetzt mal mit meinen Worten dazu, das ist vielleicht auch die Erkenntnis, die viele Menschen davon abhält, sich mit sich selbst und mit der Frage, wie stehe ich zu Gott und wie sehe ich eigentlich aus im Lichte Gottes betrachtet. Diese Erkenntnis ist aber nicht ohne Schmerzen, Not und Bekümmernis, sondern bringt den Menschen in eine nicht geringe Verlegenheit und Sorge, die zwar bei dem einen heftiger und langwieriger ist wie bei dem anderen, bei jedem aber so groß ist, dass sie nur durch die Offenbarung Jesu Christi voller Gnade und Wahrheit in der Seele weggenommen werden kann. Jetzt mal unter uns. Jetzt stellt euch vor, jemand kommt zufällig mal in eine Gemeinde rein und erwartet jetzt irgendwas, was Positives, und jetzt hört er, naja, ich komme vielleicht in Verlegenheit, in Sorge, Schmerzen, Not und Bekümmernis. sagt vielleicht der ein oder andere, da gehe ich besser wieder, davon will ich aber nichts hören. Ferner soll man erkennen, sagt Krummerer, dass wir durch Christum eben sowohl geistlicherweise gesund werden können, als viele leiblicherweise gesund geworden sind. Ja. Die geistliche Krankheit sozusagen, die sieht man nicht. Wenn einer Zahnprobleme hat, ist das offensichtlich. Wenn einer sich ein Bein bricht, sieht man das. Die geistlichen Nöte, die sind nicht immer sofort sichtbar. Und Krummerer sagt, und das ist auch die Hoffnung, vielleicht würde dann einer doch sitzen bleiben, keine Sündenschuld kann so groß erdacht werden, oder das Verdienst Jesu Christi ist noch weit größer. Sie kann also vergeben werden, als wäre sie nie begangen, wenn jemand damit bußfertig zu Christus seine Zuflucht nimmt. Und er sagt, also kann jeder durch Christum, also Jesus Christus, geistlicherweise gesund werden, wie ehemals jeder leibliche Kranke von ihm hergestellt wurde. Und jetzt kommt ein entscheidender Satz, auch den sollten wir nie vergessen. Nun muss man aber auch nicht in seinen Sünden bleiben wollen, sondern sich recht herzlich ebenso sehr nach Heilung, Punkt 1, als nach Vergebung der Sünden sehnen und sie als die allerherrlichsten Güter mehr als andere eifrig begehren und suchen. Die Vergebung der Sünden, ja, und die Heiligung. Und solche geistlich Ungesunde, die ihre Seelenkrankheit und ihren Schmerz erkennen und empfinden, die an sich selbst und aller eigenen Hilfe verzagen, die sich dabei sehr nach der bei Christus zu erlangenden Gnade sehnen, die sind es eben, an welchen Christus seine Herrlichkeit offenbaren will. Das heißt, die eigentliche Frage, da sind wir uns hoffentlich alle einig, die eigentliche Frage ist nicht, ob wir geistlich tot und in den Augen Gottes krank sind, sondern ob wir auch bereit sind, dies vor Gott offen einzugestehen. Aber diese Sündenerkenntnis, und das ist auch wichtig, wir haben es gerade bei Krummerer ja gehört, ist nur der erste Schritt, der jedoch keine Frucht bringen wird, sofern wir uns nicht im innerlichen Zerbruch aufrichtig von unseren Sünden distanzieren und Gott darum anflehen, dass er uns hilft, sie zu überwinden. Also wenn ich zerknirscht bin, wenn ich eine rote Ampel überfahren habe, dann ist das völlig sinnlos, wenn ich bei der nächsten roten Ampel, wenn ich sie sehe, das Gaspedal wieder, ich sage jetzt mal, volle Möhre durchdrücke. Und so sind auch die entscheidenden Teile der Waffenrüstung Gottes nur von Nutzen, sofern wir sie im Sinne Gottes, im Sinne der Heiligen Schrift verstehen und anwenden. Wahrheit, Gerechtigkeit, Glauben, Heil und Geist. Fangen wir mal mit dem ersten Begriff an. Egal wie feurig die Schlacht auch tobt, als Christ darf ich keinen Millimeter von der Wahrheit abweichen. Wenn Gott uns gebietet, wir sollen die Lüge meiden, wie kann denn dann eine Lüge im Sinne Gottes sein? Das heißt, warum sollte Gott zu seiner Verherrlichung die Lüge gebrauchen, die er doch zuvor in seinem Namen verworfen hat? Das kann nicht sein. Aber wir Menschen, liebe Geschwister, wir Menschen, wir neigen dazu, uns die Welt zurechtzubiegen, so wie sie uns am besten passt. Und das, ja, das ist der Weg des natürlichen Menschen. Und das ist nicht der Weg oder sollte nicht der Weg sein, den ein Kind Gottes gehen sollte. Und Beispiele für solche Lügen im Dienste einer vermeintlich höheren Ethik gibt es viele. Fangen wir mal mit was ganz Positivem an, der Partnerwahl. Bei der Partnerwahl ist es leider so, dass wir uns oftmals die Wahrheit zurechtbiegen. Und zwar im Hinblick auch auf den Glauben des Geliebten, der Geliebten. Ja, wir belügen uns selbst. Vielleicht belügen wir sogar unseren zukünftigen Partner, indem wir ihm eine Sicherheit oder ihr eine Sicherheit vermitteln, die der Schrift nicht standhält. Oder nehmen wir mal eine Gemeinde, das Dach muss repariert werden, teure Sache. Und vielleicht kommt einer und sagt, hört zu, Freunde, ich mache das schwarz für euch. Da könnt ihr viel Geld sparen. Naja, kleine Täuschung, der Staat wird vielleicht etwas betrogen, aber im Endeffekt, da kommt es auch Gott zugute, ne? Es ist doch ein Gemeindedach. Ich denke, dass das alles Versuchungen sind und der Teufel verwendet sie ganz bewusst, um Gottes Kinder aus der Bahn zu werfen. Und deshalb rät uns Paulus dazu, bei der Wahrheit zu bleiben, damit wir nicht in den Fangstricken des Teufels, damit wir uns nicht in den Fangstricken des Teufels verheddern. Auch den Begriff Gerechtigkeit, ja, wollen wir uns mal näher anschauen. Die Gerechtigkeit, die sollte ein Kind Gottes auch nicht von seinen Gefühlen und von seinen Vorlieben abhängig machen. Na, das ist schwierig, ne? Recht zu üben gegenüber jedermann, unabhängig von Person und Stand, sind ein wunderbares Zeugnis und auch ein Abbild des göttlichen Wesens. Nicht umsonst sagt die Bibel, was macht ihr, wenn ein Obdachloser reinkommt? Ja, wo setzt er den hin? Am besten in die letzte Ecke, nach dem Motto, da hinten ist okay. Dann kommt vielleicht einer rein, gut gekleidet, der kriegt den ersten Platz. Ja, die Bibel warnt davor, weil sie uns Menschen kennt. Sie kennt uns. Und das A und O, könnte man sagen, das A und O, das ist der Glaube, den Paulus hier auch erwähnt. Und dieser Glaube, der gründet sich nicht auf die eigene Stärke, nicht auf Wissen, Intelligenz und nicht auf Besitz, sondern ganz allein auf Gott, den Herrn, der die Welt erschaffen hat und der auch uns in seiner Vaterhand trägt. Deshalb sagt Paulus, vor allen Dingen aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr auslöschen könnt alle feurigen Pfeile des Bösen. Der Glaube, liebe Geschwister, allein ist es, der uns trägt, auch wenn um uns herum alles in Scherben fällt. Und der Glaube ist auch nicht abhängig davon, was man sieht, sondern von dem, was kein menschliches Auge je erblickt hat. Er richtet sich, er stützt sich allein auf Gott und auf sonst nichts. Und die Bibel, auch hier ist es wieder so, dass die Bibel ehrlich ist. Sie verschweigt uns die feurigen Pfeile des Teufels nicht, aber sie zeigt uns auf, wie wir sie abwehren können. Und am Ende sagt, am Schluss erwähnt Paulus dann die entscheidenden zwei Gegenstände, die einen Christen zum Sieg führen. Und nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes. Welcher ist das Wort Gottes? Das Schöne ist ja, auch das wollen wir heute Morgen nicht verschweigen, sondern wollen wir in die Welt hinausrufen. Der ganze Kampf, in dem wir uns befinden, der hat ja bereits sein siegreiches Ende gefunden. Er wurde nämlich gewonnen am Kreuz von Golgatha. Als der Herr Jesus am Kreuz für deine und für meine Sünden starb und damit dem Tod die Macht über uns Christen entzogen hat. Sein Tod am Kreuz ist unser Ticket, unsere Fahrkarte, unsere Eintrittskarte zu Gott in den Himmel. Das heißt, ohne den Stellvertretertod Jesu müssten wir alle, verurteilt durch Gottes Gesetz, die Ewigkeit in der Hölle verbringen. Das heißt, sein Tod ist uns zum Heil geworden. Und das ist auch der Grund, warum wir nicht selbst für unser Heil vergeblich streiten müssen, da ein Kämpfer vor uns, nämlich Jesus Christus, dieses ewige Heil für uns erfochten hat. Und das ist das eigentlich Beruhigende. Was bleibt übrig für uns? Nun, es besteht die Aufgabe, es bleibt die Aufgabe für uns bestehen, mit dem Schwert des Geistes den Kampf aufzunehmen. Dieses Schwert, was schärfer als ein zweischneidiges Schwert ist, ist die Heilige Schrift, das Wort Gottes. Und sie allein ist Grundlage oder sollte Grundlage für all unser Tun und Handeln sein. Das heißt, ob es nun um die Wahl eines Berufes, die Wahl des Ehepartners, um Fragen in der Ehe, um die Erziehung der Kinder oder, auch das ist ein ganz wichtiges Thema, die Auswahl einer gottesfürchtigen Gemeinde geht. Die Basis, die Grundlage ist ganz allein die Bibel. Siehst du das überhaupt so? Siehst du das so? Kannst du das ohne Vorbehalt anerkennen oder entscheidest du von Fall zu Fall, ob du dich nur an das Wort Gottes hältst oder auch nicht? Hältst du dich nur dann an Gottes Wort, sofern es deinen Lebensweg bestätigt? Oder unterwirfst du dich Gott auch dann, wenn es dir nicht ins Konzept passt? Wenn du nur dann die Bibel akzeptierst, sofern sie deine Sichtweise unterstützt, du sie jedoch verwirfst, wenn sie dein "Ich will aber" verwirft, dann solltest du dein Verhältnis zu Gott noch einmal überdenken. Ich will nicht so weit gehen, weil es mir auch nicht zusteht. Ich will nicht so weit gehen, deine Errettung anzuzweifeln. Aber ich zweifle an, dass du dein Leben ganz dem Herrn übergeben hast. Und falls dem so sein sollte, dann wird der Teufel an dieser Stelle immer wieder ansetzen, um dich ganz von Gott wegzuziehen. Und sei dir der Gefahr bewusst, ja? Sei dir der Gefahr bewusst und beherzige die Ermahnungen Krummachers, der uns allen den Spiegel vorhält und uns ermahnt, zu akzeptieren, dass nicht unsere Stärke den Ausschlag gibt, sondern ganz allein Gottes Stärke. Und man könnte sagen, je eher du und ich akzeptieren, dass wir einen Arzt, einen Helfer, dass wir Gottes Stärke brauchen, je eher sind wir bereit, unser Vertrauen ganz allein auf den Herrn zu setzen. Und ich darf das weltliche Beispiel nochmal mit dem Arzt bringen. Auch bei einem Zahn mag es so sein, dass man mehr Angst hat vor dem Zahnarzt, als vor dem, was dann vielleicht passiert und die Dinge schlimmer werden. Oder auch ein Knie kann man so lange nicht dem Arzt vorstellen, bis vielleicht wirklich etwas ganz kaputt ist. Von daher ist das Erste immer einzugestehen, ich brauche Hilfe. Was können wir nun tun, wenn wir angefochten, wenn wir schwach, wenn wir unsicher sind? Was können wir tun, wenn wir nicht genau wissen, ob oder wie wir ein Wort der Bibel konkret auf unser Leben anwenden können? Was machen wir? Liebe Geschwister, jetzt wird's schwierig. Was machen wir denn zum Beispiel in der Ehe? Wenn beide Partner das Wort meinen, richtig verstanden zu haben. Wenn beide sagen, ich habe aber das Wort der Bibel soweit richtig verstanden, aber du liegst falsch. Das heißt, beide meinen, sie haben die Bibel recht verstanden, Gottes Wort, und am Ende kommen sie trotzdem zu unterschiedlichen Ergebnissen. Was gilt dann? Das Recht des Stärkeren? Vielleicht ist einer rhetorisch versierter? Bügelt er seinen Ehepartner dann nieder? Das kann ja nicht der Weg Gottes sein. Was können wir aber tun in einer solchen Situation? Und ich bin mir ganz sicher, jeder von uns kennt die Situation. Muss nicht die Ehe sein, kann vieles sein. Ja, viele Situationen sind denkbar. Der Apostel Paulus gibt uns hier auch einen Rat mit. Er sagt nämlich, betet alle Zeit mit allem Bitten und Flehen im Geist. Hier sind wir natürlich an einem Punkt angelangt, wo wahrscheinlich jeder Nicht-Christ sagt, ist doch bescheuert. Das kann ja wohl nicht jetzt dein Ernst sein. Nicht-Christ wird wahrscheinlich sagen, ist doch völlige Torheit. Ja? Aber ein Gotteskind, ein Christ, der weiß, dass das Quell der Hoffnung und Quell der Stärke ist. Das heißt, wenn Gott mich in den inneren Zerbruch geführt hat, so wird mein Mund gestopft sein und ich muss eingestehen, dass ich mit meinem Latein am Ende bin. Denn eins ist ganz wunderbar, vor Gott kann man nicht fliehen. Wir Menschen fliehen gerne vor unseren Problemen, vor Menschen mag das funktionieren. Ich kann auch aus der Ehe fliehen. Ich kann sogar aus dem Leben fliehen, ich kann mir das Leben nehmen. Ich kann immer fliehen, ja, wenn was nicht funktioniert, ob im Job, in der Ehe, mit den Kindern oder in der Gemeinde. Ich kann fliehen, aber vor Gott werde ich nie fliehen können. Ich kann nicht fliehen. Ein Paulus war blind und er lag auf seinen Knien im Staub und war Macht und er war wehrlos damals vor Damaskus. Und wenn Gott uns an diesen Punkt gebracht hat, so sind wir wahrhaft bereit, unsere ganze Hoffnung, nicht nur ein Stück der Hoffnung, sondern die ganze Hoffnung ganz allein auf ihn zu setzen. Und was könnte dies besser ausdrücken als ein Gebet mit Bitten und Flehen vor Gott gebracht? Herr, Herr, hilf du, errette du mich, schenke du mir Weisheit. Hilf du mir, meinen Feind zu lieben. Erlöse mich von meinem eigensüchtigen Wesen. Und liebe Geschwister, wenn wir an diesem Punkt angelangt sind, dann können wir auch endlich das Dein Wille geschehe in Wahrheit beten. Dann zählt allein, was Gott möchte und was Gott die Ehre bringt und nicht, was ich möchte. Bist du schon mal, jemals schon mal an diesem Punkt gewesen? Hat Gott dich jemals, dich und dein Haus, bis an diesen Punkt gebracht? Vertraust du ganz allein auf den Herrn und sein Wort oder schlummert in dir noch das alte, ich will aber, ich kann das alleine, ich brauche keine Hilfe? Ich bete für uns alle hier, dass Gott, der Herr, jeden Einzelnen von uns an dieser Stelle wirklich auch den Spiegel vorhalten möge, zu erkennen, wie es um unser Herz und unser Tun und unser Trachten in den Augen Gottes bestellt ist. Und schließen möchte ich daher mit den Worten des Paulus: Zuletzt seid stark in dem Herrn. Und in der Macht seiner Stärke zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Amen. Ich möchte noch beten kurz. Ja, lieber Vater, wir sind völlig untauglich für dich und dein Reich. Wir sind selbstsüchtig. Wir sind nicht von Hause aus demütig und keiner von uns such dich aus eigenen Stücken. Du allein bist es, der die Herzen anrührt. Du allein bist es, der Menschen zu sich zieht. Und du allein bist es auch, der die Sünde des Menschen durch den Kreuzestod in Golgatha überwunden hat. Dafür wollen wir dich loben, dafür wollen wir dich preisen. Dir allein sei Ehre. Amen.